Rembrandt, Van Gogh, Kandinsky oder auch Picasso. Ja, sie alle haben im Laufe der letzten Jahrhunderte begehrte Meisterwerke der Kunst erschaffen, die bei Versteigerung regelmäßig Spitzenpreise erzielen. Von alten Meistern bis hin zu zeitgenössischen Werken bietet der Kunstmarkt damit nicht nur ästhetische Erlebnisse, sondern auch die Möglichkeit finanzieller Wertsteigerung. Heute tauchen wir da einmal ein in ein faszinierendes Thema, das die Brücke schlägt zwischen Kreativität und Kapital: Kunstinvestments. Doch ist Kunst wirklich eine lohnende Investition? Welche Risiken und Chancen birgt sie? Und welche Strategien sollten potenzielle Kunstinvestoren verfolgen? All das klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und um diese Frage zu klären, habe ich mir heute eine echte Expertin in diesem Bereich eingeladen, Dr. Britta von Campenhausen, freie Kunsthistorikerin, Kuratorin und Repräsentantin des Kunstauktionshauses Griesebach aus Berlin. Hallo Britta, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Britta, mal kurz was zu dir. Du hast sowohl Kunst als auch Volkswirtschaftslehre studiert. Also bei mir hat es nur fürs Eins gereicht, Volkswirtschaftslehre. Aber du arbeitest jetzt in einem Kunsthaus, in einem Auktionshaus, das sich auf Kunst spezialisiert hat. Ja, wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Kombination? Wo kannst du deiner Arbeit Kunst mit Volkswirtschaftslehre, die ja eigentlich eher theoretisch trocken ist, sagen wir mal so ein bisschen, verbinden?
Trocken finde ich es gar nicht.
Sie ist zumindest rational, sagen wir es mal so. Kunst ist ja eher emotional, das war ja so mein Anliegen.
Also das mit der Kunstgeschichte, das kam eigentlich in der Oberstufe, als ich realisierte, das, was man im Deutschunterricht macht, das kann man eigentlich genauso mit der Kunst machen. Da war mir das klar mit der Kunstgeschichte. Und ich habe schon immer gerne mit Zahlen oder auch mit Mathe gearbeitet. Das ist nicht immer unbedingt selbstverständlich für Kunsthistoriker. Und fand es dadurch irgendwie schön, auch die Volkswirtschaftslehre noch mich der zu widmen. Und im Grunde ist es ja wirklich so, dass wir auf vielen Ebenen, gerade im Kunstmarkt, im Auktionshandel, wirklich mit der Volkswirtschaftslehre zu tun haben. Sei es auf der mikroökonomischen Ebene, Angebot, Nachfrage, aber auch auf der makroökonomischen, wenn wir an Konjunkturzyklen denken, Inflation, Zinsen, das alles beschäftigt uns. Oder auch, wir haben Kunden aus über 50 Ländern, da spielen Zölle zum Beispiel auch eine Rolle. Gott sei Dank ist es nicht auf die Kunst gekommen, jetzt mit Amerika. Aber eben auch sowas sind Fragen, die uns regelmäßig beschäftigen.
Jetzt versteigert ihr in regelmäßigen Abständen Kunstwerke von teilweise sehr bekannten, aber auch auf dem Kunstmarkt noch weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Die letzteren sind ja vielleicht die interessanteren, wo noch was rauskommen könnte. Aber wonach entscheidet ihr eigentlich jetzt, welcher Künstler bzw. welche Werke für euch und für eine Versteigerung Sinn machen? Ihr prüft das ja wahrscheinlich, wird euch was angeboten und dann schaut ihr, macht das Sinn?
Genau, also vielleicht so ein bisschen auch Griesebach einzuführen. Das ist 1986 gegründet worden, das Haus. Hat vor allen Dingen angefangen mit der sogenannten modernen Kunst, also die Brücke-Künstler, Kirchner, Max Beckmann, das, was eben die klassische Moderne genannt wird. Wir haben immer mehr zeitgenössische Kunst auch und auch einzelne Bereiche für das 19. Jahrhundert und die Fotografie. Und genau, es wird, wie du sagst, uns angeboten. Dann schauen wir im Grunde auch, es gibt ja Kunstdatenbanken, Artnet, Artprice sind das. Hat dieser Künstler, hat die Künstlerin überhaupt einen Auktionsmarkt? Es gibt eben auch Künstler, die das gar nicht haben. Aber wenn die eben einen Auktionsmarkt haben, wir arbeiten mit Schätzpreisen ab etwa 1000 Euro für die Bereiche. Darunter gibt es wieder andere, meistens lokalere Auktionshäuser, die damit arbeiten. Dann schauen wir auf den Zustand der Werke. Wir klären die Authentizität, also sprich, ist es wirklich von dem Künstler oder der Künstlerin, von dem es uns eben auch, wenn der Anbieter sagt, von dem oder der stammt es. Und bei Werken vor 1945 klären wir auch immer die Provenienz. Also diese Frage, ist das vielleicht NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, wo man eben auch immer schauen muss, dann nochmal Recherche machen muss. Wir haben eine große Abteilung mit mehreren Kolleginnen und Kollegen, die sich zum Beispiel auch nur dieser Frage widmen.
Jetzt fällt mir da gerade ein bei dem Thema zeitgenössische Kunst. Da ist ja das Besondere, die Künstler leben ja noch, ne? Während ja, ich sag mal, die klassischen Werke, die man sich der alten Meister in den Museen anschaut, Cranach und Co. lassen grüßen, die leben ja nicht mehr. Also müssen andere die Werke für sie bewerben. Macht das ja noch einen Unterschied, wenn der Künstler noch lebt und kann sein eigenes Schaffen und Werken bewerben, kann aber auch immer wieder neue Kunstwerke erschaffen?
Ja, eigentlich schon, könnte man sagen, dass das noch natürlich eine Rolle spielt, weil man ja auch das Schaffen ist ja nicht abgeschlossen, nicht? Und das wird ja irgendwann auch langfristig die Bewertung beeinflussen. Wie arbeitet er oder sie weiter? Gibt es verschiedene Phasen? Gibt es ein starkes Alterswerk zum Beispiel oder wird es das nicht geben? Also das beeinflusst das schon. Das ganz Interessante ist jetzt bei, es gibt eine Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt, also Uecker zum Beispiel, der mit den Nägeln ist mit 95 gestorben. Gerhard Richter, der noch lebt. Also es sind viele, die jetzt so alt werden. Damit hat der Kunstmarkt fast gar nicht gerechnet. Und die eben auch wirklich noch ein spannendes Alterswerk haben. Also ja, das ist etwas anderes, weil es noch nicht abgeschlossen ist. Aber man kann auch sagen, jetzt ein Künstler, der vielleicht vor 10 Jahren mit, sag ich mal, 80 gestorben ist, das unterscheidet sich dann gar nicht so in der Position auch.
Wenn ich eine Aktie kaufen möchte, dann geht das ja an der Wertpapierbörse, zum Beispiel hier in Frankfurt. Da ist ja alles ganz klar geregelt. Ich kann mich auf eine ordnungsgemäße Abwicklung verlassen. Jetzt die Frage, wo kauft man denn Kunst? Gibt es auch da geregelte und verlässliche Handelsplätze?
Jetzt könnte man sagen, der Kunstmarkt ist vielfältiger. Es gibt eben nicht diesen einen Handelsplatz. Wir unterscheiden klassischerweise im Kunstmarkt in den Primärmarkt und Sekundärmarkt. Primärmarkt heißt, wenn das Kunstwerk zum ersten Mal verkauft wird. Das ist vielleicht vom Künstler oder der Künstlerin direkt oder auch von Galerien. Die findet man in den meistens größeren Städten. Aber man kann natürlich auch inzwischen online bei den Galerien kaufen. Und dann als Marktplatz gewissermaßen gibt es die Kunstmessen, die regelmäßig stattfinden. In Deutschland ist es zum Beispiel die Art Cologne und auf dem sogenannten Sekundärmarkt, also wenn das Kunstwerk zum zweiten Mal oder noch häufiger verkauft wird, das ist dann im sogenannten Kunsthandel oder eben bei uns bei den Auktionshäusern. Und das sind eben wirklich sagen, bekannte Plätze dann auch. Und vielleicht so als kurzen Einwurf, auch weil gern mal gesagt wird, ach, der Kunstmarkt, das ist alles so ungeregelt. Das stimmt nicht. Also auch wir haben und vor allen Dingen auch die Galerien, die oft kleiner sind, viele Auflagen, Dokumentationspflichten, KYC, was die Banken ja auch kennen. Und auch manchmal wird gesagt, der Kunstmarkt ist so intransparent, aber gerade auch auf dem Sekundärmarkt muss man sagen, der ist sehr transparent. Es gibt ja, ich habe es eben schon erwähnt, diese Kunstdatenbanken, da sind alle Preise der Auktionshäuser, die Hammerpreise, die Ergebnisse notiert und so intransparent, wie dann manchmal das gesagt wird, ist das gar nicht auf dem Kunstmarkt.
Dann lass uns da noch ein bisschen mehr einsteigen. Bei einer Aktie bemisst sich ja der Preis durch Angebot und Nachfrage und das in der Regel wiederum, wie erfolgreich oder zukunftsträchtig ist ein Unternehmen oder wird von den Anteilseignern gesehen. Wie sieht denn das hier am Kunstmarkt aus? Also Kunstwerk schüttet keine Dividende aus, keine sonstigen Erträge. Welche Faktoren bestimmen denn hier die Preise?
Ja, das ist vielleicht auch der Unterschied. Das ist eben ein Unternehmen, das man hat, aber wir sprechen von dem einen Kunstwerk und irgendwie, da ist es eben schon bei einem Künstler, einer Künstlerin, ist jedes Kunstwerk anders zu bewerten. Und das kann natürlich sein, wie repräsentativ ist das bestimmte Kunstwerk für das Schaffen des Künstlers oder der Künstlerin, wie groß es ist, auch Größe spielt eine Rolle, das Motiv, das Bildnis einer attraktiven Frau hat wahrscheinlich einen höheren Preis als das einer unattraktiven, ganz profane Gründe, die da auch mit reinspielen. Und dann kann es zum Beispiel auch sein, wenn jetzt ein Künstler, eine Künstlerin gerade eine Ausstellung hat in einer wichtigen Kunsthalle, in einem Museum, dann steigen klassischerweise auch die Preise, die Nachfrage eben. Und das ist eben auch in durchaus kürzeren Zyklen. Also wir haben die großen Präsenzauktionen immer alle halbe Jahre. Das ist so der Rahmen, in dem wir großen deutschen Häuser, aber eben auch die internationalen Häuser durchaus denken und agieren. Das kann sich eben innerhalb einer Saison dann auch verändern, wenn das an die Nachfrage zu einem Künstler oder einer Künstlerin streikt.
Gibt es da auch so Phasen, so jetzt sind mal wieder Surrealisten oder jetzt mal Impressionisten gefragt, so wie bei Antiquitäten, da gibt es das ja auch, ne, dass man sagt, ah, Biedermeier, Gott, wird einem aus dem Händen gerissen, 10 Jahre später kannst du verscherbeln oder verbrennen, in Anführungsstrichen. Gibt es da auch da so Zyklen?
Das gibt es durchaus. Also es gibt zum Beispiel, auch da spielen die Ausstellungshäuser eine Rolle, wenn es in der Ausstellung gab es zum Beispiel mal in verschiedenen deutschen Museen zu der Kunst der 80er Jahre, den jungen Wilden. Und als diese Ausstellungen waren, konnte man im Anschluss sehen, dass eben die Werke dieser Künstler und vor allen Dingen auch der Künstlerinnen, weil die historisch nicht so betrachtet worden waren, wie ganz neu nachgefragt waren, wieder höhere Preise erzielten. Und zum Beispiel eben auch gerade bei den Künstlerinnen, wenn man jetzt auf diese Künstlerinnen der 80er Jahre auch schaut, auch durchaus Institutionen geschaut haben, wie Museen, dass sie da Lücken schließen, weil sie die eben nicht schon erworben hatten. Und dann steigt eben die Nachfrage und diese Künstler oder eben auch jetzt hier vor allen Dingen Künstlerinnen erzielen höhere Preise auf den Auktionen.
Dann lass mich mal zur Kernfrage unseres heutigen Podcasts kommen. Kunst als Anlage- und Renditeobjekt. Funktioniert das?
Ich würde es nicht als Altersvorsorge grundsätzlich empfehlen. Es hat nicht die klassische Rendite, Kunst hat jetzt nicht die Dividende, wie man das eben vielleicht von den Aktien kennt. Wir sprechen dann ganz gerne eigentlich von der Genussrendite, die eben, wenn man sich die Kunst aufhängt, wirklich einen erfreuen kann und natürlich auch wirklich Kunst einen gewissen Werterhalt haben kann, auf die Rendite, eine wirklich finanzielle Rendite zu schielen. Da wäre ich immer vorsichtig. Man muss ja zum Beispiel auch bedenken, es gibt Transaktionskosten, die man, wenn man es eben mit der Aktie jetzt vergleicht, beispielsweise nicht hat. Man hat einen Transport, man hat vielleicht eine Rahmung, die anfällt, eine Versicherung. Und man kann es eben nicht so direkt wieder an der Börse anbieten, eben das, ja, das ist, weil es nicht dieses eine Produkt ist, aber eben vor allen Dingen Kunst zu kaufen und auch in Kunst zu investieren, macht unglaublich viel Freude. Ich glaube, das kann man gerade auch, wenn man mit denjenigen spricht, die damit mal angefangen haben oder eben auch durchaus Kunst sammeln oder ab und zu mal kaufen, erfahren, eben, dass man sich mit Kunst beschäftigt, dass man Ausstellungen besucht, Kunstmessen eben vielleicht besucht oder sehr schön natürlich auch zur Kunst reist. Das findet klassischerweise alle 2 Jahre statt, zur Biennale in Venedig oder dann auch die Ausstellungshäuser der Stadt, vor allen Dingen zeitgenössische Kunst inzwischen zeigen. Aber eben gerade auch, wenn man sich zum Beispiel mit den Künstlerinnen und Künstlern, die man über die Galerie kennenlernt, austauschen kann, wenn man auch den Galeristen und Galeristinnen natürlich oder mit uns eben auch den Kunstexperten. Das ist ein unglaublich erfüllender Bereich, der sich eben dann erschließt, wenn man durchaus auch Kunst kauft. Und vielleicht beim Kunstkauf sollte ich auch noch dazu sagen, auf dem Primärmarkt, von dem ich ja schon sprach, mit den Galerien oder eben auch Künstlerinnen und Künstler, die nicht von Galerien vertreten werden, bei denen man direkt Kunst kaufen kann. Man unterstützt eben auch diesen Markt und UBS macht immer mit der Art Basel jährlich einen Kunstreport, einen Marktreport, den sie herausgeben. Und dieses Jahr in der Veröffentlichung stand drin, dass 40% aller Galerien weltweit einen Umsatz von unter $240.000 haben. Wenn man überlegt, dass etwa die Hälfte des Umsatzes an die Künstlerinnen und Künstler geht, deren Werke verkauft werden, dann kann man sozusagen runterrechnen, die Galerie, die Räume hat, die auf eine Messe geht, die eine Webseite unterhält, was die eigentlich auch wirklich an Kulturarbeit leistet. Also Galerien sind natürlich eigentlich im Stadtbild ein Einzelhandel, aber sie leisten viel mehr auch für dieses gesamte Ökosystem Kunst und des Kunstmarktes.
Genussrendite, das ist gerade bei mir hängen geblieben. Das ist ein wirklich sehr schönes Wort. Das ist ja ähnlich wie, ich kaufe mir einen alten Wein und hoffe, vielleicht ihn verkaufen zu können. Wenn nicht, habe ich immer noch eine wunderschöne Flasche zu Hause stehen. Wenn ich ja doch sage, das finde ich interessant, ich würde mich dem gerne mal widmen, vielleicht nicht komplett als Altersvorsorge, du hast schon gesagt, gibt es da irgendwelche Mindestbudgets, bei denen man loslegen sollte? Du sagtest, darunter macht es eigentlich keinen Sinn, da lohnt sich das Ganze nicht?
Die Genussrendite, die gibt's immer sofort.
Okay,
also ich sollte immer sagen, mir gefällt dieses Kunstwerk, mich spricht das an. Und da ist es eben zum Beispiel auch, sei es auf den Kunstmessen, wo man viele verschiedene Werke sieht oder durchaus auch bei den Auktionshäusern, dass man ja wirklich so ein bisschen austesten kann. Man geht auf eine Vorbesichtigung, sieht die gesamte Bandbreite. Bei der Vorbesichtigung sind alle Werke ausgestellt. Und bekommt dann ein Gefühl, was spricht mich an, aber spricht vielleicht auch mit den Expertinnen und Experten, was sind Werke, die mich eben nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich interessieren. Und dann eben, dass man sagt, ach, das würde ich jetzt, das interessiert mich, das möchte ich kaufen. Und das kann bei jungen Künstlerinnen und Künstlern durchaus vielleicht sogar eine Druckarbeit, Auflage im dreistelligen Bereich sein, ein Gemälde im vierstelligen Bereich. Das ist eher das, was einem Risiko verbunden ist, weil man gar nicht weiß, hat diese Künstlerin, dieser Künstler wirklich irgendwann mal diesen Sekundärmarktwert, wenn man darauf gucken möchte überhaupt. Ich würde empfehlen, das auch nicht immer so direkt in den Blick zu nehmen. Ansonsten, wenn man sagt, naja, ich möchte vielleicht doch ein bisschen stärker in diese Richtung investieren, gucken, auf etwas Sichereres gehen, dann sprechen wir normalerweise von diesen Blue-Chip-Künstlern, also die wirklich schon eine etablierte Position auf dem Markt haben, sei das eben Gerhard Richter, ein Andy Warhol. Und von diesen Künstlern gibt es auch wiederum Druckgrafiken in Auflagen, die sollten dann immer signiert sein. Man sollte eben die Auflagenhöhe auch kennen und das kann durchaus auch wieder in einem vierstelligen Bereich oder vielleicht auch in einem fünfstelligen Bereich liegen. Und das sind, könnte man fast schon sagen, Commodities eben, die sie auch relativ gut wieder verkaufen lassen, wenn man das möchte. Das ist bei einem, wie wir sagen, unikatären Werk. Also wenn ich ein bestimmtes Gemälde habe und das ist ein Jahr später wieder auf dem Auktionsmarkt, das ist irritierend. Aber wenn das jetzt eine Druckgrafik ist in einer 20er oder 50er Auflage, das macht dann auch keinen Unterschied. Und dann kann man sagen, ach, ich hänge mir das mal an die Wand. Ich freue mich dran, jetzt diesen Warhol, weiß nicht, den Druck von Goethe in der Campagna, den er mal im Städelmuseum auch gesehen hat, an der Wand zu haben. Und wenn ich nach ein paar Jahren sage, ach, vielleicht spricht es mich auch gar nicht mehr so an, dann könnte man das relativ unkompliziert auch wieder auf dem Auktionsmarkt anbieten.
Wenn ich jetzt Aktien besitze, dann verwaltet meine Depotbank die für mich. Sicher kann ich sie darauf zugreifen. Früher wurden ganze Stücke gelagert. Jetzt gibt es ja meistens nur noch einen Referenzwert, alles andere ist digital. Gold kann ich im Schließfach zu Hause im Tresor lagern, auch möglich, geht nicht kaputt. Wie bewahre ich denn jetzt eigentlich ein Kunstwerk optimal auf? Und da ist ja auch die Frage, muss ich das eigentlich besonders versichern, insbesondere wenn es vielleicht doch was Hochwertiges, Großes ist?
Also wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Restaurator fragen würde, würde er sagen, am besten direkt ins Lager, ganz geschützt.
Schön dunkel, ne, wahrscheinlich, oder?
Da hat man aber nicht so viel von der Genussrendite, deswegen würde ich dann davon abraten. Also man sollte sicher schauen, dass es zum Beispiel, wenn es jetzt eine Papierarbeit ist, dass die gut gerahmt ist, eben auch entsprechend dem Schutz des Glases. Man sollte die Kunstwerke nicht direkt dem Licht aussetzen, wenn man das zu Hause hängen hat. Aber da kennt man ja auch im Zweifelsfall die Lichtsituation. Wo kommt direkt Licht hin? Wo ist es ein bisschen geschützter, je nach Richtung der Fenster auch? Und was die Versicherung angeht, es gibt spezielle Kunstversicherungen. Also da kann man die verschiedenen Häuser oder wenn man mit einem Makler auch arbeitet, ansprechen. Das lässt sich relativ unkompliziert auch immer lösen und versichern. Und das ist ein sehr schöner Austausch eigentlich auch bei den Versicherungen. Das sind häufig dann auch Experten, wiederum Kunstexperten, mit denen man im Austausch ist. Das ist sehr vertrauensvoll und sehr wissend auch, wie die einen dabei begleiten.
Dann kommen wir auch jetzt zur Abschlussfrage. Stichwort Kunst und künstliche Intelligenz. Ja, mittlerweile soll es ja KI-Programme geben, die in der Lage sein sollen, künstliche und innovative Werke nicht nur zu kopieren. Also ich erzähle denn hier, guck dir die ganze Schaffensperiode von Warhol an und machen wir was Ähnliches, sondern dass die in der Lage sind, vielleicht sogar was Neues zu erschaffen. Wird das deines Erachtens eine Revolution möglicherweise auslösen? Ist ja die Frage, wie sieht es dann mit den Rechten und so weiter aus? Und würdet ihr KI-erstelltes Kunstwerk auch in eure Versteigerung aufnehmen?
Also was du schon sagtest, das mit den Rechten ist ein großes Problem, das die gesamte kreative Branche beschäftigt und wo es sicher ein ganz wichtiges Augenmerk drauf geworfen werden muss. Beim Kunstschaffen an sich würde ich sagen, nein. Also es gibt zum Beispiel, Christie's hatte jetzt im Frühjahr eine Auktion, die sie Augmented Intelligence genannt haben. Das war ausschließlich mit KI generierter Kunst. Eines der Top-Lose war von Refik Anadol, aber auch Refik Anadol ist immer noch der Künstler, selbst wenn er mit KI gearbeitet hat, die Werke, die er schafft, gehen immer noch auf seine ursprüngliche Idee zurück. Und deswegen würde ich eben sagen, naja, das ist ein Graubereich, das ist eben nicht schwarz-weiß, sondern auch selbst in dieser Auktion waren noch die Künstler, in diesem Fall eben Refik Anadol, beteiligt. Deswegen in Abstufungen bin ich mir sicher, dass auch wir solche Werke haben werden, wenn sich eben heute Künstlerinnen und Künstler, die sich ja immer mit den Themen der Zeit auseinandersetzen, auch mit KI auseinandersetzen und das in ihre Arbeiten mit aufnehmen. Ich glaube, dass es eben nicht alles übernehmen wird und wir nicht nur KI-Künstlerinnen und Künstler dann haben werden. Ich sehe aber persönlich durchaus vor allen Dingen auch Chancen, KI in unsere Arbeitsbereiche mit aufzunehmen, zum Beispiel für die Schätzungen der Werke oder eben auch Authentifizierung, etwas, was für uns immer auf dem Sekundärmarkt sehr wichtig ist, dass es wirklich stammt, es wirklich von dem Künstler oder der Künstlerin, wo es heute eigentlich immer Experten gibt, den einen Wissenschaftler, die eine Wissenschaftlerin, die sich genau mit Werken dieses Künstlers, der Künstlerin auskennen. Und wenn so eine KI gut gefüttert wird, dass man alle sozusagen authentischen Werke, nachweislich authentischen Werke in hoher Auflösung dort hat, aber auch die, die nachweislich gefälscht sind, da kann ich mir vorstellen, so wie das ja in anderen Bereichen auch schon ist, dass das durchaus gut zu unserer Branche auch beitragen wird. Also es gibt auch Chancen dabei.
Dann lass mich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Also Kunst als Anlageobjekt, als Altersvorsorge verlässlich, ich glaube, da könnte man ein klares Nein hintersetzen, weil es ist einfach nicht planbar. Es wirtschaftet natürlich keine Rendite im Dividendenbereich oder regelmäßiges. Ich habe Aufwand beim Kauf, ich habe Aufwand beim Verkauf. Es ist nicht so liquide natürlich wie eine normale Aktie. Und deswegen, wenn man zum Beispiel sagen würde, ich mache das jetzt als Hauptaugenmerk für meine Altersvorsorge, sollte man da eher vorsichtig sein. Das Thema Genussrendite finde ich aber wunderbar. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Ich hänge mir was Schönes an die Wand. Ich habe Freude dran. Ich habe mich mit dem Künstler beschäftigt. Du hast gesagt, ich habe vielleicht eine Reise zu dem Bild gemacht. Ich habe mich mit dem Künstler vielleicht oder mit dem Kurator auseinandergesetzt. Habe es vielleicht sogar bei einer interessanten Auktion bei euch ersteigert. Das ist ja auch immer dann bestimmt ganz aufregend. Das macht Sinn und da kann man das auch gerne als Hobby vielleicht betreiben. Aber ja, ich sag mal, um seine Altersvorsorge oder eine verlässliche Rendite darauf aufzubauen, ist es dann doch eher schwierig. Also würde ich einfach sagen, bleibt es vielleicht dann doch eher bei einem sehr, sehr interessanten Hobby. Und dann sage ich vielen Dank, Britta, für die interessanten Einblicke.
Danke dir. Ich freue mich über jeden, der jetzt vielleicht mal in die Galerie geht oder zum Auktionshaus und schaut, was er vielleicht dort erwerben kann und wie er so ein bisschen die Kunstwelt und den Kunstmarkt kennenlernen kann.
Wunderbar. Kann man euch in Berlin eigentlich auch regelmäßig besuchen? Habt ihr auch regelmäßig Ausstellungen oder dann immer nur zu den Auktionen selbst?
Bei uns, die Villa ist immer geöffnet in der Fasanenstraße. Ist ja auch ein wunderbares Haus, das sich der Architekt Griesebach eben erbaut hat, eigentlich für seine Familie ursprünglich. Und wir sind immer geöffnet. Wir haben immer Kunstwerke, die man auch sehen kann und wir haben aber auch regelmäßig Ausstellungen und natürlich dann die Vorbesichtigungen für die Auktionen. Wir haben ja auch Online-Auktionen, die über das Jahr verteilt stattfinden und auch dort zeigen wir dann häufig die Kunstwerke. Also es lässt sich immer was entdecken.
Ich bin im Oktober beim Berliner Börsentag, dann werde ich mich auf jeden Fall wieder bei euch melden und gerne mal vorbeikommen. Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wertvolle Einblicke in meine andere Welt der Investition bekommen, der Kunstinvestition. Wenn ihr auch sonst auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann einfach wieder an wertpapiere@dzbank.de. Unbeachtet an dieser Stelle bitte auch wieder unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.